Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich ja in der Woche jetzt entspannt zurückgelehnt hat, aber wohl offensichtlich ein bisschen zu viel draußen war. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich schon in den News. Und ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Spaß hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist ja mit dabei. Moin Micho!
Hallo, hallo!
Ja, der Tobi ist nicht mit dabei gerade noch, aber ich denke, er kommt gleich noch, oder ich hoffe es, ich weiß es nicht, vielleicht lüge ich euch jetzt gnadenlos ins Gesicht oder in die Ohren. Dann dürft ihr mich natürlich aufsuchen und mir was zu Weihnachten schenken.
Steinigt ihn.
Ach so, ja, das vielleicht noch nicht, aber vielleicht beschenkt ihr mich dann einfach zu Weihnachten. Aber ihr kennt das, wir spielen jetzt nächste Woche wieder gegen einen Gegner und dieser Gegner werden die New York Jets sein und deswegen haben wir natürlich wieder einen Fan der New York Jets, der Gangrene Germany, zu Gast. Und ja, moin Marvin.
Moin.
Ja, danke, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein. Ich meine, die Gangrene Germany kennen wir ja jetzt schon. Du warst auch schon mal zu Gast, aber magst du noch vielleicht ein paar einleitende Worte trotzdem zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung mal wieder. Genau, ich war schon, oder bin jetzt das zweite Mal zu Gast, damals mit Tobi und Micho, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Ich bin 33, wohne ganz in der Nähe von Bremen, bin seit 2008 Jets-Fan, seit 2018 Mitglied bei der Gangrene Germany, seit letztem Jahr Sommer Mitglied der Redaktion, die jetzt auch in den Verein integriert wurde. Das haben wir vorher, war ja tatsächlich so ein bisschen historisch ja ein bisschen getrennt gehabt am Anfang. Weiß nicht, wer die Gangrene Germany schon kennt, aber wir sind halt ein Verein, der sich so ein bisschen mit den Jets beschäftigt. Wir sind auf Instagram, Twitter, haben eine eigene Webseite, versuchen so ein bisschen über die Jets zu informieren, per News, per Podcast, auch auf YouTube zu sehen, versuchen auch immer mal für wohltätige Zwecke was Gutes zu tun, sind ja immer mit Watchpartys auch mal vertreten, wie jetzt vor drei Wochen in Berlin, wo ja einige von uns dabei waren, einige vielleicht auch von euch, also zumindest ja. Dolphins-Fans da, das jetzt ja Gott sei Dank, also damals noch ging, es wird jetzt ja immer wieder schwerer, die letzten Jahre war das ja immer so ein bisschen schwierig, aber davor immer bestimmt so 8 Treffen im Jahr organisiert, ein paar alleine, ein paar dann auch natürlich mit anderen Fans zusammen und ja, immer eine Freude, immer spaßig und bin froh, den verrückten Haufen gefunden zu haben.
Ja, cool. Das ist irgendwie so ein bisschen witzig, dass immer diese Podcasts und solche Geschichten immer so ein bisschen erst außerhalb der ganzen Szene sind, außerhalb dieser Fanclub-Geschichten und irgendwie immer so einen kleinen Sonderstatus haben, weil sie entweder früher angefangen sind oder weil sie Leute erst gar nicht in dem Verein waren und so weiter und so fort. Irgendwie ist das bei ganz vielen Vereinen es gibt ja inzwischen zehntausende Vereine in Deutschland, hätte ich fast gesagt, zu verschiedenen Teams, aber ja, es ist bei mehreren so. Aber danke, dass du da bist und cool, dass du dich wieder dem stellst und die Jets hier vertrittst.
Ja, sehr gerne.
Wundervoll. Und ihr kennt das Spielchen. Eigentlich kommt ja jetzt, jetzt kommt erst die News, dann kommt das Review und dann kommt die Preview. Da die Dolphins die Bye-Week hatten, werden wir die Review überspringen, weil über das Spiel davor haben wir schon ausführlich letzte Woche gesprochen. So, und ich hatte in den einleitenden Sätzen im Intro sozusagen schon gesagt, ja, die Bye-Week hat den Dolphins vielleicht gar nicht so gut getan. Und es ist jetzt so, dass in der ganzen NFL inzwischen, ich glaube, 37 neue Covid-Fälle sind. Es sind 5 oder 4 Franchises komplett im Covid-Protokoll. Also da ist richtig Alarm. Die Dolphins gehören noch nicht zu diesen Teams, auch wenn jetzt mehrere Spieler positiv getestet wurden. Darunter fallen Running Backs Miles Gaskin, Salvin Ahmed und Philip Lindsay sowie Rookie Safety Jevon Holland. Kurz zum Covid-Protokoll, bevor ich Micho die goldene Frage stelle, was das für Auswirkungen hat. Es ist so, dass wir nehmen wieder Mittwoch Abend auf. Ich habe ein Auge auf Twitter, um zu schauen, ob sich da was ändert an diesem Status. Die Spieler müssen 2 negative Tests vorweisen, hintereinander bis 24 Stunden vor Kickoff. Das heißt, die Dolphins spielen am Sonntag um 19 Uhr gegen die Jets. Das heißt, bis Samstag 19 Uhr muss der 2. negative Test bei diesen Spielern vorliegen, weil alle 4 Spieler, die aktuell im Covid-Protokoll sind, sind geimpft. Dementsprechend reichen 2 negative Tests. Anders wäre es zum Beispiel mit Adam Shaheen, wenn der ist ja immer noch, so war es mit Adam Shaheen, der schon als Close Contact ins Covid-Protokoll musste, und bei nicht geimpften Spielern reichen dann noch nicht 2 negative Tests, die müssen, glaube ich, definitiv eine Woche, wenn nicht sogar 10 Tage aussetzen, beziehungsweise in Quarantäne. So, jetzt haben wir Stand Mittwoch, 20.30 Uhr, bisher haben wir hier nichts, was die Dolphins betrifft, beziehungsweise nichts, was die neuen Covid-Protokolle betrifft bei den Dolphins. Das heißt, aktuell muss man davon ausgehen, dass alle 4 Spieler nicht spielen. Der erste negative Test müsste logischerweise am Freitag erfolgen. Natürlich wäre es entspannter, wenn heute und morgen die ersten negativen Tests reintrudeln oder halt am Donnerstag und am Freitag oder spätestens Freitag und Samstag, aber das ist natürlich nicht so einfach, beziehungsweise kann sich das jetzt leider hinziehen. Aber Micho, ich habe ja schon gesagt, die Running Backs, 3 Stück, Miles Gaskin, Salvin Ahmed und Philip Lindsay, das waren zwischenzeitlich die einzigen Running Backs bei uns im Roster. Was hat das für eine Auswirkung, dass die 3 Running Backs fehlen? Und wir jetzt auf Duke Johnson und auf vermutlich Garrett Doakes zurückgreifen müssen.
Ja, also erstmal, ich meine, es sind 2 Tests innerhalb von 24 Stunden. Ich glaube, das hast du vergessen dazu zu sagen. Es waren ja nicht nur 2 Tests irgendwie aufeinander folgen, sondern die müssen, glaube ich, auch noch innerhalb von 24 Stunden sein. Das ist das eine. Und was hat das für Auswirkungen? Ich würde sagen, gar nicht so dramatisch. Unser Laufspiel war zuletzt nicht gut. Duke Johnson ist ein Running Back, der im Passspiel zumindest einen Impact haben kann. Das hat er auf seiner bisherigen Station zwischenzeitlich gezeigt. Garrett Doakes, eigentlich eher der Typ Fullback. Ich freue mich darauf, dass wir ihn noch mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mal einen guten Fullback. Ihr wisst ja, dass ich die dicken Läufer liebe. Insgesamt gesehen ist eine Position, die grundsätzlich relativ leicht zu ersetzen ist, in der Regel sind die Running Backs. Da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, dass die individuelle Qualität bei Running Backs nicht unbedingt immer das Entscheidende ist, zumindest nicht die individuelle Running Qualität, die macht ja nicht so den großen Unterschied. Und unsere O-Line ist halt einfach nicht gut, da ist es fast schon egal, wie man dahinter stellt. Und wie gesagt, Duke Johnson kann im Passspiel durchaus auch glänzen. Von daher glaube ich nicht, dass es einen großen Einfluss aufs Spiel haben wird. Allerhöchstens darauf, wie wir den Workload verteilen und ob der Spieler nicht oder die Spieler nicht dementsprechend früh müde werden.
Okay, danke dafür deine Einschätzung. Und ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe euch damit natürlich im Intro nicht belogen. Tobi hat es doch geschafft. Moin, Tobi.
Moin.
Schön, dass du da bist. Und sehr gut. Wir haben über die Covid-Patienten sozusagen gesprochen bei uns im Team. Micho hat jetzt schon was zu unseren Running Backs gesagt. Jevon Holland ist aktuell auch im Covid-Protokoll. Was?
Ja, zu dem habe ich noch nichts gesagt. Das wäre
ich weiß. Das hätte ich jetzt. Ich hätte jetzt erst Tobi noch gesagt, ob er noch was zu den Running Backs ergänzen möchte oder ob er dann auch gleich was zu Jevon Holland sagen möchte.
Ich kann mit den Running Backs anfangen. Zu Jevon Holland kann ich natürlich auch was so mein Senf dazu beitragen. Ich sehe das so ähnlich wie ihr. Das Laufspiel war mit den Jungs, die wir hatten, nicht gut. Duke Johnson ist ein erfahrener Veteran. Garrett Doakes hat seine Stärken, wenn wir die vernünftig irgendwie eingesetzt bekämen, dann gehe ich nicht davon aus, dass das Laufspiel unbedingt schlechter sein müsste, weil, naja, wir hatten ja auch schon Spiele dabei, wo man sich gedacht hat, naja, schlechter kann es ja auch nicht mehr werden. Von daher lasse ich mich da mal überraschen, wer spielen kann, wer spielen darf und wer letzten Endes wie viel spielen wird. Wir sind ein Team, was pass-heavy ist, das ist so. Und es hat auf uns jetzt nicht so den großen Einfluss. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir mit der vollen Kapelle spielen könnten. Aber wenn man sich die Liga anguckt, wir haben es auch nicht so schlimm getroffen wie andere Franchises. Also bei uns geht's ja gerade noch. Was uns natürlich schwer treffen würde, wäre ein Ausfall von Javon Holland. Weil da müssen wir nicht drüber reden. Das weiß auch jeder, der uns zuhört. Eine mördermäßige Rookie-Saison. Der beste Rookie-Safety der gesamten Liga, ohne Frage. Und wie man das verteilen will, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da wird es sicherlich Qualitätsverlust geben, wenn er denn nicht spielen könnte. Von daher, ich glaube, er war, ich meine Warner Brothers oder Disneyland oder wo er gewesen ist, wo er sich das dann da geholt haben möchte, ist natürlich schade in der Bye Week, aber es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht ist es ja so, dass er keinen schwereren Verlauf hat. Unser Running Backs Coach zum Beispiel, der hat ja auch gesagt in einem Pressestatement, dass es einige von den Jungs gar nicht so schwer erwischt hat, einige oder andere dafür dann ein bisschen mehr, dass man das nicht verallgemeinern kann und dass das quasi eine Day-to-Day-Decision ist, wer jetzt wann, wo, wie und warum spielen kann und nicht spielen kann. Da sind wir eine kleine Wundertüte, aber ich bin froh, dass wir nicht wie Rams oder Browns oder so eine Riesenwundertüte sind.
Ja, das, ich hoffe, das bleibt bei der kleinen Wundertüte, wenn wir es mal so aussprechen wollen. Micho, Tobi hat jetzt auch schon was zu Javon Holland gesagt. Wie würdest du einen Auswahl von Javon Holland bewerten?
Also grundsätzlich hat Tobi vollkommen recht. Gute Saison. Safety, eigentlich unsere Schwachstelle. Auf Free Safety kriegen wir ihn vielleicht so gerade eben noch ersetzt für ein Spiel. Trotzdem eine große Schwäche. Aber ich möchte dazu sagen, in Anbetracht des Gegners, den wir nächstes Wochenende haben, und da sage ich zu unserem Gast schon mal sorry, wenn er in einem Spiel fehlen darf, dann in diesem.
Hui, okay. Da werden natürlich gleich schon die harten Bandagen hier ausgepackt. Ja, gut, also ich sehe es ähnlich wie ihr, da brauche ich jetzt gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ihr habt das sehr, sehr schön analysiert. Danke euch beiden dafür. Jetzt geht es dann rüber zu weiteren News. Und wir haben jetzt nur über die Covid-Sachen gesprochen, Tobi. Du bist ja unser News-Experte neben den Zahlen. Gibt es weitere News, die wir jetzt gerade beachten müssten oder wo es etwas Neues gegeben hätte?
Dolphins-spezifisch würde ich das jetzt eher nicht sagen, bis auf die Tatsache, dass innerhalb der Liga die einzelnen Franchises sich bewerben konnten für Exklusivrechte in diversen Märkten auf der Welt und dass die Dolphins in Brasilien und in Großbritannien ihre Exklusivvermarktungsrechte eingesetzt haben, die dann auch von der Liga bestätigt wurden. Das ist so eine News. In Deutschland oder für Deutschland sind es die Patriots, die das mit einem riesen Bohai und mit Jakob Johnson dann extrem ausgeschlachtet haben. Es sind die Buccaneers, die Chiefs und als viertes Team die Carolina Panthers. Da freuen sich natürlich gerade unsere Freunde von der German Riot, dass es da Verbindungen gibt. In Ergänzung dessen hat wohl, das habe ich eben erst gelesen, die Stadt München wohl ein Pressestatement herausgegeben, dass sie gerne hätte, dass in ihrem Stadion, in der Allianz Arena, doch die Footballspiele stattfinden sollten. Wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, welche Städte sich da beworben hatten, da war ja München auch eins davon, dann sieht es wohl danach aus, immer ohne Gewähr, dass es eventuell ein NFL-Spiel in München geben könnte. Das ist so die erste News. Die zweite News, die nicht nur die Dolphins betrifft, ist the Salary Cap wurde für die nächste Saison jetzt erstmal ich will nicht sagen geleakt, sondern bei einem Liga-Meeting hat man mitgeteilt, dass das Salary Cap wohl auf, an der Spitze dessen stehen wird, was man so vorher als Rahmen ausgegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 206,2 Millionen US-Dollar sind oder 208,2 Millionen US-Dollar. Aber da kann man jetzt die Grenze festlegen und da kann man jetzt mit rechnen. Und wer das tun möchte und wer mich kennt, weiß, dass ich das schon längst getan habe, kann dann in die Rosterplanung für 2022 schon mal einsteigen. Mit wen resignen wir, wie viel Geld haben wir noch zur Verfügung, wie läuft das und wen könnte man auf dem Free Agency Markt holen und. Also da habe ich bereits einige Varianten in der Tasche.
Sehr gut, Tobi.
So wie immer.
Ich wollte gerade sagen, das werden wir uns dann schon mal. Du kannst uns zumindest mal so eine Hausnummer nennen, mit wie viel Cap Space die Dolphins nächste Saison rechnen können zum aktuellen Stand.
Ich meine, es wären 75,2 oder 75,3 Millionen ungefähr. Da muss man natürlich dabei sehen, dass wir nicht die kompletten 75,2 oder 3 Millionen ausgeben werden. Innerhalb der Saison braucht man ja auch noch ein bisschen was. Dann muss man die Rookie Class signen. Und wir haben ja mit Mike Gesicki und Emmanuel Ogba, um mal die zwei zu nennen, die da wahrscheinlich den dicksten Batzen von abschneiden werden. Wir haben ja noch einige Leute, die wir selber re-signen wollen. Die Dolphins werden also nicht mit 75,2 Millionen in die Free Agency gehen und Free Agents signen können. Also wer meint, wir signen da jetzt drei bärenstarke O-Liner für jeweils 15 Millionen Euro, der kann sich das gleich an die Hutkrempe stecken. Also das wird nicht funktionieren. Aber es ist schon noch ausreichend Geld vorhanden, zumal man ja auch davon ausgehen muss, dass nicht alle Spieler, die momentan bei den Dolphins noch für nächstes Jahr schon unter Vertrag sind, auch mit den Dolphins ins nächste Jahr gehen werden. Also in einer meiner Simulationen bin ich, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, 85, 86, 87 Millionen, sowas um den Dreh angelandet, die man dann letzten Endes zur Verfügung hätte, wenn man Spieler nicht weiter verlängert oder cuttet, von denen man ausgehen kann, dass sie das nächste Jahr nicht mehr bei den Dolphins spielen werden. Als Beispiele würde ich jetzt mal zum Beispiel unseren großartigen Right Tackle, Left Tackle, Right Guard, was der auch immer alles spielen kann, Busfahrer, Jesse Davis nennen. Der hat nur in dieser Saison wahrlich nichts gezeigt, was ihn nun dafür qualifizieren würde, dass wir ihm nächstes Jahr noch, ich meine, knapp 4 Millionen oder 4,5 Millionen an Jahresgehalt zahlen. Also da rechne ich schon damit, dass Jesse Davis wohl momentan seine letzte Saison bei den Dolphins spielt. Wo wir dann bei der O-Line der Dolphins sind, kommt dann die einzige News, die wir wirklich haben, womit wir arbeiten können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Die Center-Position wurde ja bei den Dolphins etwas verändert. Hattet ihr das schon besprochen?
Nee, wir sind noch nicht zu Austin Reiter gekommen.
Gut. Austin Reiter gehört nämlich den Miami Dolphins nicht mehr an.
Das ist korrekt.
Ja, sein Vertrag wurde also im, wie man das so schön neudeutsch nennt, im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst, um ihm die Möglichkeit zu geben, an anderer Stelle glücklicher zu werden. Das liegt auf der einen Stelle daran, und das wird dich freuen, lieber Rico, dass Michael Dieter wohl wieder fit ist und dass Greg Mans, wieder spielen kann, die ja beide auch bei uns die Center-Position bekleiden. Und wenn man jetzt noch Cameron Tom aus dem Practice-Squad nimmt, hätten wir dann vier Center. Und das ist nun mal zu viel. Und Austin Reiter hat jetzt in der bisherigen Saison nur wirklich nichts gezeigt, wo man sagen würde, ja, den muss man jetzt unbedingt weiter beschäftigen und muss man dann über die Saison hinaus vielleicht sogar behalten. Also von daher ist es da zu einer Trennung gekommen im Laufe der Woche. Ich meine, gestern oder vorgestern wäre es gewesen, also Dienstag. Ich meine, im Verlauf des Dienstags wäre es gewesen.
Korrekt. Ja, das hatten wir noch nicht besprochen, aber ja, Michael Dieter hat ja auch schon gespielt, jetzt wieder, dementsprechend war fast damit zu rechnen, dass er gecuttet wird. Ja, diese Exklusivrechte in diesen unterschiedlichen Märkten, das ist schon ziemlich interessant. Da bin ich gespannt, was da jetzt raus resultiert. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend, dass die Dolphins nicht in Deutschland sind. Ja, ist halt so, aber gut, es war anders auch ein bisschen zu erwarten, wenn man sieht, wie aktiv die Dolphins in anderen Märkten bisher waren. Eben im brasilianischen, im UK-Markt, offensichtlich auch in Spanien. Eigentlich hätten sie gleich ganz Europa machen können, aber gut. Es ist, wie es ist. It could, wie it could. Und ja. Micho, hattest du noch was zu... Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, wenn ich das gerade richtig gesagt habe.
Also klar, ich habe natürlich im Kreis im Strahl gekotzt, als ich gesehen habe, Tampa Bay Buccaneers und New England Patriots Deutschland. Klar, schade, die Dolphins nicht. Kann ich vielleicht aus Marketing-Gesichtsgründen immer verstehen. Aber eine Sache fand ich halt relativ, oder finde ich relativ traurig. Und zwar hat die NFL verlautbaren lassen, dass jede der 32 Franchises innerhalb der nächsten 8 Jahre mindestens ein International Game haben wird. Und sie will sich darum kümmern, dass diese International Games dann dementsprechend in der Home-Marketing-Area stattfinden, also in den Ländern, die den Franchises zugeteilt wurden. Wäre halt bei den Dolphins Brasilien, Spanien, UK. Auf keinen Fall dementsprechend Deutschland. Finde ich schon sehr bitter. Also das ist das, was daraus resultiert und was ich sehr, sehr enttäuschend finde. Das heißt, alle diejenigen, die gehofft haben, zum Beispiel nach München eine kurze Anreise zu haben, ich kenne da jemanden, der in München da wohnt oder so, der hätte sich bestimmt gefreut, wenn die Dolphins dahin kämen. Gut, jetzt muss der weiterhin Bayern München gucken. Im Fußball, da ist er ja auch ein großer Fan von.
Heiß und innig. Aber das heißt ja nicht, dass die Dolphins nicht in Deutschland spielen können.
Unwahrscheinlich, weil es wird versucht, dass die Mannschaften mit International Games in ihren Home-Marketing-Area spielen.
Naja, aber du kannst davon ausgehen, dass weder, also in Spanien eher weniger, aber in Brasilien kann ich mir nicht vorstellen, dass die in Brasilien ein NFL-Spiel stattfinden lassen können.
Nee, aber also, dann wird es halt UK sein, ne?
Naja, klar, das ist...
oder Spanien.
Und nicht Deutschland.
Naja, also...
Ja, gut, aber ein Auswärtsspiel...
Ja, wenn man die Franchise oder wenn man die Fanbase der Dolphins in London und gerade auch in Großbritannien kennt, dann war das zu erwarten, weil die Dolphins da eine relativ große Nummer sind, was das angeht. Also
Rico fragt gerade nach Auswärtsspiel. Aber Rico, ja, das mag natürlich sein, aber es geht nicht nur um die Heimspiele. Grundsätzlich müssen die mindestens ein Spiel machen und es wird versucht, dass dieses Spiel, dass sie mindestens machen müssen, in jedem Fall in ihren Home-Marketing-Area stattfindet. Egal, ob Auswärtsspiel oder Heimspiel. Das Geil ist das Ziel der NFL. Ob die das wirklich hinkriegen, ist eine andere Geschichte. Aber das ist erstmal die Prämisse, unter der sie versuchen, arbeiten werden. Und auf diese Art und Weise werden sie versuchen, die International Games auch zu planen. Das heißt, dass die Dolphins in einem Auswärtsspiel nach Deutschland kommen. Ich sag mal, die Chancen beziffere ich auf deutlich unter 10%.
Ja, gut. Wir leben ja alle noch länger als 2 Jahre, von daher schauen wir einfach mal. Das ist ja auch keine Diskussion, die wir hier jetzt noch irgendwie, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell für die nächsten 2-3 Jahre deutlich geringer als in den nächsten 20 Jahren. Korrekt. Ja. Gut. Dann haben wir das zumindest abgehakt. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt uns natürlich gerne. Wir informieren uns da weiterhin und werden euch auch auf dem Laufenden halten, was das noch so mit sich bringt. Gut, gibt es weitere News, Tobi oder Micho?
Nee, aber ich wollte halt gerne noch mal was zu Austin Reiter sagen. War ein Versuch, wir brauchten ihn halt kurzfristig. Ist jetzt nicht dramatisch, dass er weg ist. Sorry, ich weiß jetzt nicht, ob Michael Dieter jetzt wirklich die herausragende Verbesserung ist. Ich rede jetzt seit mehr als 2 Jahren davon, wie wichtig die Center-Position ist und dass wir dringend ein Center brauchen. Ich habe tatsächlich die Schnauze voll und ich lege mich im nächsten Draft halt jetzt schon auf Linderbaum fest. Punkt. Wir brauchen den Spieler einfach. Drafte, gehe für ihn auch hoch ein paar Plätze. Ist mir jetzt egal.
Das ist so geil.
Ich habe die Schnauze voll, ich will endlich vernünftigen Center haben.
Wie sold alle schon so auf Tyler Linderbaum bei den Dolphins? Es ist so geil. Es ist Weltklasse. Ich liebe das. Ich liebe das, weil ich hätte ihn ja letztes Jahr schon gerne gehabt. Aber ja, da hat er nochmal sich dazu entschieden, weiterhin bei Iowa zu spielen im College. Aber ja, schauen wir einfach mal. Ja, aber da wirst du sicher, also da tut mir auch Michael Dieter leid, aber Tyler Linderbaum ist einfach ein anderes Level als Center. Und man sieht ja Tristan Wirfs, mit dem er zusammengespielt hat. Das ist ungefähr eine Liga auf deren Position. So ist das. Gut. Schön, dass wir darüber schon mal wieder weitergeredet haben. Tobi, gibt's noch weitere News?
Also mir fiele jetzt spontan nichts ein, was noch so an News wirklich wesentlich oder wichtig wäre.
Gibt's ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, haben wir natürlich unseren Gast jetzt sehr, sehr lange still gelassen. Ja, wir haben ja in Woche 11 schon gegen die Jets gespielt, haben damals 24-17 gewonnen. Es war jetzt auch kein Feuerwerk, würde ich sagen. In den letzten 3 Spielen stehen die New York Jets 2-1, haben gegen die Jets gewonnen, aber gegen die Eagles und zuletzt gegen die New Orleans Saints mit 9-30 verloren. Ja, Marvin, wie waren die letzten 3 Spiele so und gibt es eine positive Entwicklung in der Jets-Saison? Weil ihr habt ja einen neuen Headcoach, das braucht ja so ein bisschen Zeit, ihr habt einen Rookie-Quarterback. Wie siehst du aktuell die Situation und die Entwicklung bei den New York Jets? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Ja, gemischt muss man das vielleicht nennen. Also so gut sich die Offense in den letzten Wochen, mal losgelöst, das letzte Spiel, entwickelt hat, so schlecht hat sich dann die Defense in die andere Richtung entwickelt. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Ich meine, eigentlich kennen wir das als Jets-Fans ja schon und ihr als Dolphins-Fans kriegt das ja dann auch immer so ein bisschen näher mit als vielleicht bei anderen Teams. Wir kriegen es immer ja nicht hin, dass alle 3 Phasen oder zumindest mal die 2 wichtigsten Phasen oder Bereiche des Teams gut ist, sondern es ist eine gut und eine schlecht und die schlecht ist halt grottenschlecht und das wiegelt dann das Gute meistens mit auf. Und so ist das halt im Moment jetzt auch wieder. Also gegen die Eagles lief es ja relativ super in der Offense, ne? 3 Drives, 3 Touchdowns, aber das, ja, die Defense hat halt nichts gestoppt und irgendwann ging das halt in der Offense auch nicht mehr so ganz gut und dann verliert man so ein Spiel halt. Letzte Woche ging in der Offense auch nichts. Da war die Defense wieder halbwegs okay. Von daher ist es halt immer so ein Auf und Ab, was für so ein junges Team zum gewissen Grad vielleicht auch normal ist. Aber ich muss schon zugeben, auch wenn ich wusste, dass die Saison schwer wird, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass die Defense halt so schlecht ist. Gerade weil ja Salah Defensive-Minded Head Coach ist. Und ich schon gehofft habe, dass wir da ein bisschen besser aussehen. Ihr habt ja das Thema bei euch Covid schon angesprochen. Wir haben zwar kein Covid, nicht so viel, aber wir haben halt trotzdem viele Verletzte. Das spielt ja natürlich auch mit rein. Ich glaube mindestens 5-6 Starter haben jetzt die letzten Wochen schon gefehlt. Davon sind 4 für die restliche Saison ja so und so raus. Und das haben wir natürlich, die Tiefe haben wir natürlich nicht. Von daher ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen oder mit ein bisschen nicht ganz besorgter Miene, aber trotzdem ist es natürlich nicht schön und die Spiele sind dann halt auch dementsprechend manchmal nicht so gut anzuschauen. Ich hoffe wirklich, dass eine Entwicklung die nächsten Spiele jetzt noch kommt, die restlichen. Aber im Moment ist das echt mehr so ein Auf und Ab.
Ja, auf und Ab können wir bei den Dolphins auch ganz gut. Ja, also ich denke, Auf und Ab ist so ein bisschen Thema bei Bills, Dolphins und Jets. Die Patriots, ja, sind ja inzwischen wieder im Modus. Es läuft schon wieder. Es könnte nicht schöner sein in der AFC East. Aber dann, okay, kommen wir gleich einfach zum Spiel gegen die Dolphins. Du hast schon eure Verletzten angesprochen. Elijah Moore ist der Rookie, der auch in den letzten Wochen dann immer besser aussah, ist ja auch out for season, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Michael Carter kommt zurück, also der Running Back, nicht der Cornerback. Ich glaube, der Cornerback ist auch out for season.
Nee, die kommen beide wieder.
Ah, okay.
Also Elijah Moore ist auch noch nicht out for season. Der ist halt nur auf Injured Reserve. Er könnte noch zwei Spiele spielen, wenn er dann wieder reaktiviert wird. Davon gehe ich aber auch
raus. Mhm. Siehst du, das sind so die Feinheiten, die man dann halt nicht weiß, wenn man nicht Fan des Teams ist. Aber jetzt geht's gegen die Dolphins. Das Hinspiel, sag ich mal, endete in New York 24-17. Was müssen die Jets denn machen, damit das jetzt nicht wieder so ausgeht, damit man nicht wieder in die Niederlage gegen die Dolphins einfährt?
Wie das halt meistens so ist. Wir müssen halt ein sauberes Spiel spielen. Unsere Offense muss schnell starten. Das ist ja da eigentlich unser Hauptproblem. Ich glaube, wie lange haben wir jetzt? Hatten wir die ersten Spiele ohne Touchdown und sogar eher ohne ersten Punkte in der Saison? Ich glaube, bis zum 9. Spiel oder so, wo wir im ersten Quarter nicht einen Punkt erzielt haben. Und wir starten halt einfach immer schlecht oder meistens schlecht. Und das muss natürlich besser werden. Zach Wilson als Rookie braucht halt ein bisschen Selbstvertrauen. Und wenn dann die ersten Plays oder man relativ schnell 1, 2, 3, 3 and out sammelt, dann kommt natürlich kein Selbstbewusstsein rein. Und dann ist er auch nicht im Flow drin. Sondern dann müssen wir offensiv natürlich gut starten. Und defensiv genau dasselbe. Man muss so ein bisschen den Ton treffen, Tone-Setting betreiben. Und dann mal gucken. Ich meine, für euch ist ja das erste Mal, dass ihr gegen Wilson spielt. Beim letzten Spiel war Flacco ja Starter. Von daher mal gucken, wie das so wird. Die Defense spielt ja relativ gut. Und eure beiden Cornerbacks sind jetzt ja auch nicht unbedingt das Schlechteste der Liga. Zahlt ihr viel und sind auch gut. Von daher müssen wir mal gucken, wird eine gute Herausforderung für Wilson. Gerade im Moment, also wenn man da so manchmal ein paar Bälle sieht, ich weiß nicht, ob eure Corner jetzt, hatte ich die Statistik nicht so im Kopf, aber so richtig Ballhawk sind, und Howard hat ja mal ein paar Interceptions gefangen in der Vergangenheit, da können mal so ein paar Bälle in der Luft fliegen, wenn man so ein paar Abpraller hat oder irgendwelche Tippbälle oder so oder mal so ein Wackelball. Von daher, ich hoffe einfach mal, dass keine Turnover passieren, dann haben wir eine gute Chance, aber sobald wir 1, 2 Turnover machen, werden wir das Spiel verlieren.
Okay. Ich dachte vorhin so, ja, das klassische halt, ja, man muss einen Punkt mehr als der Gegner machen. So klar, ist okay, geil. Es ist so ein bisschen bei den Jets, ja, schauen wir mal nachher in der Fragerunde, ob wir da ein bisschen tiefer noch reingehen. Danke aber erstmal schon für die erste Einschätzung. So, Tobi und Micho, Tobi, da du jetzt ein bisschen später gekommen bist, darfst du natürlich jetzt als Erster antworten. Die Dolphins haben jetzt Bye-Week gehabt, sind ausgeruht, haben 4 Covid-Fälle aktuell. Wie ist die Situation, beziehungsweise man hat 24-17 gewonnen, was müssen die Dolphins machen, beziehungsweise besteht überhaupt eine Gefahr, dass man gegen die Jets verliert?
Auf jeden Fall. Also wer sich an das erste Spiel erinnert, also das haben die Dolphins jetzt nicht gewonnen, weil sie weiß Gott wie gut gespielt hätten, sondern da hatten die Jets durchaus auch Chancen, das Ganze enger gestalten zu können. Aber sie haben halt an manchen Positionen relativ große Lücken, nennen wir das mal. Also ich weiß nicht, wie momentan bei den Jets die Kicker-Situation aussieht, aber im ersten Spiel waren es ja auch 2 verschossene Field Goals dabei, meine ich. Und wenn du konsequenterweise im ersten Spiel schon die Schwäche der Jets in der Secondary angegriffen hättest oder das mehr adressiert hättest, ich glaube, dann hätte es vielleicht weniger kritisch werden sollen, weil Marvin, du hast gerade gesagt, die Jets starten nicht gut. Also gegen die Dolphins war es ja über einen guten Teil des Spiels lang relativ eng und die Dolphins haben es erst hinten raus dann wieder gezogen und ich sehe halt ein bisschen die Gefahr, dass gerade auch mit den leicht aufkeimenden Playoff-Chancen der Dolphins dieses Spiel vielleicht, also zumindest bei den Fans auf die leichte Schulter genommen wird. Ich hoffe nicht, dass das auch bei den Spielern der Fall ist. Also wenn ich gegen die Giants gesagt habe, das ist eine Trap Game Gefahr, dann ist es gegen die Jets nochmal gleich viel größer. Also wenn du da nicht hundertprozentig motiviert an solche an die Geschichten rangehst, dann kannst du natürlich auch gegen die Jets verlieren. Und da die Gefahr sehe ich allgemein, dass gerade jetzt auch wenn dann die Covid-Geschichte noch mit dazu kommt, dass man da aufpassen muss, eher 110% zu geben als vielleicht nur 90, weil mit 90% Einsatz gewinnst du auch gegen die Jets nicht.
Okay, das ist ja schon mal eine Aussage, dass man mit 90% nicht gegen die Jets gewinnt. Micho, das hat Tobi ja schon mal ein paar Punkte genannt. Was sagst du? Was müssen die Dolphins machen, um das Spiel zu gewinnen?
Ja, was müssen sie tun, um zu gewinnen?
Sie müssen, du tust immer so leidend, das ist ja unglaublich.
Ja,
so.
Ja, ich bin am Überlegen, wie ich es am besten ausdrücke. Ich bin am Überlegen, am Machen und am Tun. Sie müssen ihr normales Niveau abrufen, Punkt. Wenn die Defense ihr normales Niveau abruft und die Offense den Ball einfach konstant bewegt, wie sie es zuletzt getan hat, mit kleinen Schritten, dann glaube ich, dass die Jets vom Niveau her nicht uns nicht unbedingt das Wasser reichen können. Die Frage ist halt eben, ob wir unser normales Niveau abrufen können. Ich glaube, es braucht keinen besonderen Gameplan. Wir können uns auf unsere eigenen Stärken in diesem Spiel besinnen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt spezielle Matchups kreieren. Vielleicht sollte man gucken, dass man Moore zum Beispiel in den Griff kriegt, damit der nicht so zu Big Plays kommt.
Der ist ja auf IR.
Ich dachte, der spielt nicht.
Ja. Okay. Umso besser. Man sollte gucken, Phillips ist mittlerweile ja auch aufgetaut. Das heißt, Druck auf Zach Wilson ist auch nicht das Verkehrte. Die Offense bewegt den Ball. Das reicht irgendwann, um Punkte zu machen. Und die Defense verhindert die Punkte. Das wird kein traumhaftes Spiel sein. Das wird aber reichen, um ungefährdet zu gewinnen. Aber ich gebe Tobi recht, 90% darf man halt eben nicht liefern. Auch da sind die Jets durchaus in der Lage, wie eigentlich im Moment jedes Team in der NFL, jeden zu schlagen. Man muss schon konzentriert bei der Sache sein und halt eben komplett dabei sein, bevor man da bevor man da das Ganze abgibt und ein Trap-Game draus macht. Aber, und ich wiederhole es jedes Mal, gewinnen ist mir nicht ganz so wichtig, auch wenn ich gern gewinne. Ich will endlich in dieser Saison sehen, dass Tua den nächsten Schritt macht. Und das will ich nicht, deswegen will ich sehen, ob er tief werfen kann. Und irgendwann mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, und das ist das Entscheidende für mich bei dem Spiel. Es kann nicht immer, ich schimpfe immer auf das Playcalling. Ich glaube nicht, dass es nur am Playcalling liegt, wenn wir damit nicht allmählich mal anfangen, sondern glaube ich allmählich, dass Tua dazu nicht in der Lage ist. Und da muss man sich halt anderweitig Gedanken machen. Das ist das große Problem, und das ist das, was ich bei dem Spiel dann vor allen Dingen sehen möchte. Zum nächsten, natürlich müssen wir dieses Spiel gewinnen. Nicht nur vor dem Hintergrund der Playoffs, auch vor dem Hintergrund der Rivalität und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Jets tatsächlich zu den schwächeren Teams der Liga im Moment gehören. Und wenn wir nicht sagen, wir gehören auch zu den schwächeren Teams der Liga, also ich sage, da muss dann Sieg her. Ja, da muss dann Sieg her. Und das Hinspiel war jetzt nicht gerade dazu geeignet, um zu sagen, von wegen, ja, wir heben uns deutlich davon nach positiv ab, obwohl wir dazu in der Lage wären. Von daher hoffe ich, dass das schon fast ein Trap-Game gewesen ist. So, jetzt darfst du, Rico. Du willst mich ja die ganze Zeit schon unterbrechen.
Nee, also ich wollte gerade eigentlich nur sagen, dass wir zu der Thematik, ich hab's ja euch beiden, also Tobi und Micho, schon angedroht, dass wir, ich weiß nicht, ihr kennt, es gab früher im Sat.1 die Serie 2 bei Calvers, ja, da wurde zwar um eine Einigung, ja, immer gekämpft. Wir werden wahrscheinlich in den ersten Wochen, wenn die Dolphins, sagen wir mal, nicht in den Super Bowl kommen, halt vielleicht auch schon früher. Format habe ich mir überlegt, das nennt sich dann 2 beim Anker, ja, wo wir dann genau solche großen Sachen einfach diskutieren. Tour, Offensive, Defensive, was müssen die Dolphins machen? Wo ich weiß, dass die Kollegen Micho und Tobi ungefähr ein paar unterschiedliche Standpunkte haben. Und da werden wir dann genau darauf eingehen.
Aber hier ist immer alles Frieden, Freude, Eierkuchen beim Dolphins Drive. Niemals werden wir emotional, niemals würden wir uns an die Bühne gehen. Niemals.
Niemals, niemals. Never.
Niemals nicht. Oh, I
love it. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Ja, also da könnt ihr euch in der Offseason schon drauf freuen. Wir können natürlich auch gerne, auch das habe ich schon durchblicken lassen bei dem einen oder anderen, diesmal versuchen wir vielleicht tatsächlich auch mal euch in den Dolphins Drive zu holen in der Offseason, also euch, die Dolphins-Fans, um mal einfach auch ein paar Leute hier zu Wort kommen zu lassen. Allgemein, wenn ihr da drauf Bock habt, meldet euch bei uns. Ich weiß, der eine oder andere hat das schon getan. Mea culpa. Ihr braucht dafür einen Laptop oder so. Aktuell nehmen wir noch über Zencaster auf. Da geht's halt nicht anders. Wir suchen da nach anderen Lösungen. Sind auch dabei, das hat nur jetzt in den letzten Wochen noch nicht so geklappt, ist ein Off-Season-Programm oder Projekt eher gesagt. Dementsprechend.
Gut. Fiasko war es beim letzten Mal.
Ja, so. Komm, so, das ist jetzt erstmal abgehakt. So, und bevor wir jetzt sagen, die Folge ist schon zu Ende, das können wir nicht machen nach 40 Minuten. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Zur Q&A. Ich wollte gerade sagen FAQ, aber das ist was anderes. Q&A-Session. Ja, Tobi, möchtest du deine Standardfragen an Marvin stellen? Also, ich meine, Entschuldigung, wenn das jetzt despektierlich wäre, aber wir wissen alle, welche Frage, also welche eine Frage du auf jeden Fall stellen wirst.
Die habe ich, glaube ich, in Woche 11 schon gestellt.
Dementsprechend
kannst du nicht, weil wir keinen Gast von den Jets hier hatten. Das hat ja technisch nicht geklappt.
Richtig. Stimmt, da war ich ja gar nicht, da musste ich arbeiten, da war ich gar nicht da.
Das ist korrekt, dementsprechend kannst du dir gar nicht gestellt haben.
Doch, habe ich, aber bei
Knut. Hier aber nicht.
Bei Knut habe ich sie gestellt.
Ja, ist mir egal, was du bei Knut zu Hause für Fragen stellst.
Ja. Ja, gut. Die stelle ich aber zum, die stelle ich aber zum Schluss.
Okay, aber trotzdem, dann darfst du trotzdem mit einer Frage an Marvin starten.
Ja, Marvin, wie sehr unzufrieden bist du mit der Secondary, wie sie in den letzten Wochen spielt?
Gar nicht.
Gar nicht unzufrieden?
Gar nicht unzufrieden, nee. Also wenn man mitkriegt oder weiß, was wir vorher für Sorgen gehabt haben, wie die Secondary aussehen könnte, nämlich Vollkatastrophe, weil da nur Second- und First-Year-Player stehen, bin ich mit der Secondary ehrlich gesagt sogar sehr zufrieden. Ja, es ist natürlich, man sieht das ein bisschen blöd aus, aber die Defense besteht ja nicht nur aus der Secondary und das Hauptproblem der letzten Woche war nicht die Secondary, sondern unser nicht vorhandener Pass-Rush. Weil kein Lights-Out-Corner à la Jalen Ramsey kann seinen Receiver 5+ Sekunden decken, zumindest nicht bei jedem Snap. Von daher fehlt eigentlich uns der Pass-Rush und uns fehlen gute Linebacker. Von daher, die Secondary ist im Moment eigentlich nicht wirklich das Problem. Also wir haben mit Bryce Hall einen Spieler, der Lights-Out spielt für seine Erfahrung, die er bis jetzt gesammelt hat. Wenn er nicht bei den Jets spielen würde und vielleicht nicht so jung wäre, und die Leistung als Fifth-Year-Player geben würde, wäre der Pro-Bowl-Spieler. Also da ist einfach so, lege ich mich fest, braucht man auch nicht diskutieren mit den Statistiken, die er hat. Das Einzige, was halt fehlt, ist, dass er keine Interceptions fängt. Aber auch das liegt wahrscheinlich eher an der Erfahrung als am Talent. Von daher, und wir haben halt mit Brandon Eccles, mit Michael Carter the Second, zwei richtig gute junge Corner, Eccles eher für außen, der ist letztes Spiel dabei war, aber davor 3 Wochen verletzt war. Michael Carter war jetzt verletzt mit einer Gehirnerschütterung raus, aber sonst als Slot auch sehr, sehr gut bis jetzt. Von daher, die Secondary ist der Part, wo ich Entwicklung sehe. Klar gibt's Kinderkrankheiten und noch Fehler, das ist normal. Aber da sehe ich eine Entwicklung und das reicht mir erstmal, ehrlich gesagt. Von daher bin ich da schon ganz zufrieden mit.
Würdest du denn sagen, dass Bryce Hall, wenn es so an die Contested Catches gegen Gesicki oder gegen Devante Parker geht, nicht ganz chancenlos wäre? Um das mal ganz.
Nee, also chancenlos nicht. Es wird halt, über eine Interception müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber er wird halt Pass-Deflections hinbekommen. Da ist er ja, glaube ich, schon mit 10 die Saison dabei. Also das kann er schon. Ist halt die Frage, ob er dann halt ein Gesicki covert, weil Tight Ends covern tut die jetzt nicht so häufig, unsere Corner. Das versuchen wir mit Linebackern zu machen, die es halt nicht können, aber das ist irgendwie anscheinend das System. Und wenn man das System hat, dann ändert man das nicht. Von daher, aber gegen Parker könnte das schon passieren, ja.
Merkt ihr übrigens, wie clever ich zwei Fragen verbunden habe, Rico?
Ja, ich war sehr überrascht und dachte, ja. Oh ey, das, da muss der Tobi sich bestimmt Gedanken gemacht haben.
Ja, ja.
Ich habe die Frage gestellt,
ohne die Frage zu stellen.
Also, ich bin beeindruckt.
Ich wollte es nur noch mal sagen, weil dass die Antwort kommt, die war auch in Woche 11 die gleiche. Also, dass die Linebacker nicht gerade gut in Coverage sind, das hatte ich noch so im Hinterkopf.
Brava Tobi, bald ist
schon wieder drin. Nee.
Herrlich. Tobi, hast du noch eine weitere Frage an Marvin?
Würdest du sagen, Marvin, dass jetzt so aus der Erfahrung her gesehen, dass das Verhalten oder das der Umgang mit Zach Wilson besser ist als der Umgang mit Sam Darnold? Ich habe da so ein paar vergleichende Sachen geredet und mir kam es eigentlich immer so vor, dass das Verhältnis Gase-Darnold wesentlich schlimmer oder wesentlich schlechter gewesen ist, als es das zwischen Robert Saleh und Zach Wilson momentan ist.
Meinst du jetzt der Umgang schlechter vom Team zum Spieler oder Fan zum Spieler? Oder?
Vom Coach zum Spieler, die Unterstützung, die er als junger Spieler erhält, ob er Fehler machen darf oder ob sie ihn wieder nach seinen vielleicht nicht ganz so guten Spielen in der Luft zerreißen.
Nee, also das Verhältnis ist definitiv besser. Also ich glaube schon, also man kann halt nicht wirklich einschätzen können, wie das Verhältnis von Gase zu seinen Spielern wirklich war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler, gesagt haben die natürlich was anderes, das geil gefunden haben, was er da so tagtäglich fabriziert hat. Also zumindest nicht am Spieltag, weil wissen selbst die Spieler, dass das scheiße war. Von daher glaube ich nicht, dass er jetzt footballmäßig eine gute Beziehung war. Menschlich hat er mich auch nicht überzeugt, aber das weiß ich ja nicht, wie der zwischen den Spielern war. Aber ja, Zach Wilson wird schon besser unterstützt. Er hat natürlich mehr Möglichkeiten. Man hatte Darnold gar keine Waffen an die Hand gegeben, kaum eine O-Line. Von daher, der konnte eigentlich fast nur scheitern. Aber gut, man sieht jetzt ja auch in Carolina, dass mit besseren Waffen und besserer O-Line das auch nicht funktioniert, weil er es einfach nicht so ganz drauf hat oder immer dieses Fehler selber, dieselben Fehler wieder macht. Von daher, Wilson wird schon besser unterstützt. Saleh ist auch ein ganz, ganz anderer Typ. Also er ist ja im Prinzip auf einer ganz anderen Seite des Spektrums, was Menschlichkeit, Empathie, Persönlichkeit angeht gegenüber Gase. Also da hat man ja wirklich genau richtig gemacht und hat die 180-Grad-Kehre gemacht. Und ich glaube auch, viel wichtiger ist aber die Beziehung ja natürlich zwischen Mike LaFleur und Wilson. Und ich glaube, die ist sogar sehr, sehr gut. Auch Saleh verteidigt ihn jedes Mal in jeder Pressekonferenz. Also er hat ihn noch nie auch nur ansatzweise vor den Bus geworfen. Von daher, er hat selbst das Eagles-Spiel hat er jetzt in hohen Tönen gelobt, wo ich sage, ja, es war gut, weil ne, die ersten drei Drives, drei Touchdowns, super, aber auch da, also die Accuracy der Bälle und so, das ist manchmal schon ein bisschen beängstigend. Aber auch da, er lobt ihn immer, er sagt, das kommt mit Erfahrung, da machen wir uns keine Sorgen, ist super, die Entwicklung ist gut und alles, also von daher, das Verhältnis ist super und Zach Wilson wird alle Zeit der Welt haben, seine Erfahrungen zu machen und zu lernen.
Das hört sich zumindest besser an als das, was wir da in den letzten Jahren von euch immer so sehen und hören mussten, durften, wie auch immer.
Das war auch nicht gut, was man da so gehört und gesehen hat.
Naja, na, also.
Also für euch vielleicht schon von außen betrachtet oder als Division-Konkurrent, für uns nicht.
Ich glaube, das Letzte, was ihr haben wolltet, war Mitleid. Also das war schon mehrmals kurz davor.
Das
also,
kriegt man geschenkt irgendwann, wenn man so mies ist. Das können die Lions und Browns, glaube ich, auch genug drüber reden.
Naja, oder wer da auch immer so rumkrebst.
So ist es.
Das wäre es dann für mich eigentlich erstmal gewesen. Ich bin ja eigentlich was durch meine Gastauftritte bei der Gangrene Germany gut informiert.
Oh, Seht her, ein wahrer Jets-Fan.
Ja, das ist nur nicht gerade, aber ich verweise auf mein Berliner Statement. Ich kann ja mit der Gangrene Germany gut klarkommen. Da muss ich die Jets ja nicht gleich mögen.
Okay. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis, Tobias. Wir nehmen das zur Kenntnis. Ja. Wir sehen erstmal noch von einer Rüge ab.
Ja, sagt derjenige, ne? Von dem es entlarvende Fotos im Internet gibt mit mit diversesten was auch immer.
Ich hatte meinen Spaß.
Schals und was weiß ich noch was alles.
Ich hatte meinen Spaß mit der Patriots-Mütze.
Ja, das glaube ich.
Neue Goat, ja. Ich hatte meinen Spaß. Naja. Ich habe da auch nichts bei, sowas ins Internet zu stellen, ich meine. Ja, danach bin ich aber sehr schnell auf den Jimmy G Fanzug wieder aufgesprungen. Ja, weil Jimmy G, das ist der wahre Goat. Kurz dazu, ich habe in unserer Gruppe, tatsächlich auch in der Facebook-Gruppe, weil da kam die Diskussion zwischen Tour und Mac Jones auf. Ich hatte eine Patriots-Mütze auf und habe ich Go Mac Go, glaube ich, dazu geschrieben, weil ich einfach Lust drauf hatte und mich witzig gefühlt habe und hatte danach noch eine 49ers-Mütze auf. So eine schöne Pudelmütze.
Wir warten ja immer noch auf Trade-Angebote für dich.
Das ist okay. Das ist okay. Ja, wenn wir einen Anker brauchen, irgendeine Franchise, hier I am. Ja. Müssen wir mal sehen, was wir da rausholen können. Gut, von Trade-Gesprächen für Anchorman. Wie ist die Situation um Micho? Also, hast du Fragen?
Ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt im Vorgespräch, ich bin hundemüde, deswegen sind meine Fragen nicht ganz so scharf wie gewohnt. Ist Marvin also vorgewarnt. Trotz allem, Marvin, Zach Wilson ist ja, wir wissen alle, die Zukunft einer Franchise hängt vom Quarterback ab. Jetzt kann nicht jeder Quarterback erst in seinem dritten Jahr eine Entwicklung wie Mac Jones machen. Wenn man ganz ehrlich ist, sieht man schon im ersten Jahr in der Regel, was aus den Quarterbacks wird. Spätestens im zweiten Jahr machen sie den großen Schritt. Was siehst du in Zach Wilson gerade?
Ganz ehrlich, im Moment sehe ich so ein bisschen einen verunsicherten Spieler. Also im Moment, wenn man jetzt wirklich jetzige Bestandsaufnahme macht. Ja, er geht schon ein bisschen besser durch seine Reads. Er trifft auch im Moment schon, also jetzt nach seiner Verletzungspause, ein bisschen bessere Entscheidungen. Was mich halt so ein bisschen, ja, also wie gesagt, ich bin ja der Letzte, der Quarterback schnell vor den Bus werfen würde und jetzt aufgeben möchte, weil ich das auch bei euch letztes Jahr für Schwachsinn gehalten habe, auf Tour da irgendwie jetzt raufzuhauen. Deswegen will ich das bei Wilson auch nicht machen. Aber was mich halt Sorgen macht, sind halt seine Accuracy. Die ist halt relativ dürftig. Auch bei den Bällen, die ankommt. Also häufig auch jetzt beim Eagles-Spiel. Das Saints müssen wir halt rauslassen. Das war halt von allem schlecht. Selbst da, als die haben die Receiver einfach gute Bälle gefangen, weil die echt zum Teil ein bisschen unterworfen wurden. Die kurzen Bälle kann er fast gar nicht. Das ist halt irgendwie im Moment ein bisschen schwierig. Also ich tue mich da echt schwer, das zu beurteilen, weil ich habe jetzt selber ein Jahr mal Quarterback gespielt, aber ich bin ja kein Quarterback-Guru oder da jetzt Großexperte. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich mit Erfahrung weggeht. Also wenn man halt keine Shortage Accuracy hat, weil man halt den Ball auf über 3 oder 5 Yards oder von mir aus mal 8 Yards nicht auf seinen Receiver werfen kann, der nicht hart gedeckt wurde, sondern wo die Defender halt weit weg sind, dann bin ich mir nicht sicher, ob sich das noch ändert über die nächsten Jahre und ihr lieber dann den Boden wirft oder zum Erdkern oder so, also das weiß ich immer nicht. Von daher bin ich im Moment so ein bisschen unschlüssig, wie ich das sehen soll. Also natürlich habe ich noch Hoffnung, dass es was wird und dass es echt nur an Erfahrung liegt oder daran, dass er einfach ein bisschen auch Schiss hat, nenne ich es jetzt einfach mal, oder unsicher ist. Aber im Moment bin ich noch nicht so optimistisch, dass er der Franchise-Quarterback sein könnte, auf den wir jetzt wieder mal hoffen.
Apropos Franchise-Quarterback, auf den ihr mal wieder hofft. Eure große Zeit mit Joe Namath ist jetzt mittlerweile eine Weile her. Und wenn man an Quarterbacks und Jets denkt, denkt man halt eben an besagten Joe Namath. Wer ist der Quarterback, der am ehesten für dich seitdem jetzt die Jets wirklich geprägt hat? Historisch gesehen. Positiv geprägt. Also ich rede jetzt hier nicht von dem Darnold-Fiasko hier Turnovers nennen, sondern.
Naja, der letzte, also zu meiner Zeit muss ich natürlich Mark Sanchez sagen, weil mit dem waren wir zweimal im AFC Championship Game. Das ist natürlich danach irgendwann klanglos untergegangen. Die ersten zwei Jahre waren einfach mega gut. Man hatte ein gutes Team drumherum. Man hatte mit der Ground and Pound Offense ein gutes System, was es Sanchez leicht gemacht hat. Aber Sanchez hatte auch da schon, auch in seiner Rookie-Saison, auch einfach geile Bälle zum Teil. Also ich habe, wenn man, ich meine, klar, ne, wenn man scheiße ist über 10 Jahre, dann muss man sich halt immer nochmal mit Highlights begnügen. Und deswegen kenne ich halt die viele Highlights einfach aus dem FF. Also die auch so Game-Winning Drives gegen die Browns, auf, mit Santonio Holmes mehrmals, mit den geilen Catches, auch geile Bälle, auch dann, ich glaube, das war sogar auch gegen die Browns, wo er auf Brandon Edwards so einen geilen Pass auf der rechte Außenseite spielt, wo ich sage, boah, richtig, richtig cool. Und das ist das, was ich so von Zach Wilson mal losgelöst vom Titans-Spiel noch nicht gesehen habe. Und deswegen muss man mal gucken, muss man mal abwarten, aber klar, geprägt, zumindest zu meiner Fanszeit, hat Mark Sanchez die Jets.
Mark Sanchez ist doch vor allen Dingen für eine Sache bekannt, oder?
Oh, ja.
Ja, man muss es doch erwähnen, wenn der Name fällt.
Ja, euch fällt auch nichts Neues ein. Ne?
Es ist so geil, wie Micho jedes Mal irgendwas findet, womit er den Gast oder die Gästin einfach mal richtig abfuckt. So, ob es jetzt, ja, ihr habt in einem Super, bei den Falcons war es, ne? Ihr habt doch in einem Super Bowl auch mal ein bisschen vorne gelegen, ne? Weltklasse. Ich liebe
es. Bei den Bills war die Frage von wegen, wie weit müsst ihr kommen? Reicht das Championship-Game oder müsst ihr wieder einen Super Bowl verlieren?
Es ist, ich liebe das einfach, weil ich sitze immer hier und hab mich gemutet und warte einfach nur auf diesen Moment, wenn genau diese eine Frage kommt. Und denke mir so, okay, was ist es heute? Aber ja. Das war
da ihr ja so groß erfolgreich seid, könnt ihr natürlich auf dem hohen Ross sitzen. Ja.
Hallo, natürlich. Als einzige Franchise mit der Perfect Season kann man das jedes Mal machen.
Das ist richtig, ja. Die war ja auch schon vor dem Krieg.
Letztes Jahr gerade. Vor kurzem.
Als wäre es gestern gewesen.
Und alle waren ja schon geboren zu der Zeit.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Sagt der Jüngste von uns drei.
Was spielt da denn dem Zusammenhang keine Rolle?
Oh, herrlich, ich liebe es. Micho, hast du weitere Fragen?
Dann wäre die nächste Frage realistisch betrachtet. Angenommen, Zach Wilson ist euer zukünftiger Franchise-Quarterback. Was glaubst du, wie schnell ihr Contender werdet? Was fehlt euch da vor allen Dingen noch dann? Weil es ist ja nicht nur der Quarterback anscheinend.
Nö, vieles. Also Contender, wenn es wirklich gut läuft, also auch drafttechnisch so wie dieses Jahr, dann sind wir 23 konkurrenzfähig. Ob es dann für die Playoffs reicht, dass ich mal dahingestellt habe, das kann man so früh, so lange weit in der Zukunft nicht sagen. Aber dann sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig. Aber auch nächstes Jahr wird das eine Entwicklungssaison werden, weil einfach in der Defense einfach fast gar nichts vorhanden ist, was man mit in die Zukunft nehmen kann. Auch dadurch, dass die Spieler einfach das System nicht spielen können und nicht systemkompatibel sind. Das, was mich so ein bisschen nervt, ich sag mal so, von außen betrachtet sehe ich das so, dass Salah halt die Spieler in das System presst, sage ich jetzt mal, und ist nicht so abwandelnd, dass man mit den Spielern auch zumindest mal ein bisschen was anfangen kann und halt sein System durchdrücken will und dann halt den Spielern dementsprechend das anlernen möchte. Aber das klappt halt nur einen ganz wenigen Prozent. Von daher werden wir die Defense nächstes Jahr in der Offseason oder im Draft komplett neu überholen müssen. Und dann ist halt das als Entwicklungsschritt natürlich neben der Offense, wo es natürlich auch ein paar Baustellen gibt. Von daher konkurrenzfähig sind wir 23.
Okay, also drei Fragen habe ich tatsächlich noch und die eine schließt wirklich daran an. Gemessen an dem Hype, mit dem Robert Saleh ja zu euch gekommen ist, erfüllt er auch nur annähernd die Erwartungen, die ihr in ihn gesetzt habt?
Ja, es ist jetzt schwer zu urteilen, weil der Hype auf lange Sicht gemacht, also zumindest mein Hype war auf lange Sicht natürlich gesehen. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, das ist so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt die Flinte ins Korn werfe bei Salah und sage, der ist es nicht. Also ich habe schon noch Vertrauen in ihn, weil er schon, glaube ich, einen guten Draht hat, weil er, ich glaube, das richtige Mindset auch hat. Aufgrund der Tatsache, so wie schlecht die Defense spielt, was ich gerade angesprochen habe mit dem System, zumindest sieht das für mich so aus, dass er die da reinpresst und ich schon gehofft habe, dass dieses Coaching-Staff ein System auch so ein bisschen an das Spielermaterial, was man hat, anpassen kann. Das macht ja eigentlich gute Coaches in meinen Augen aus. Ist beim Football natürlich ein bisschen anders, als wenn man das mit dem Fußball vergleichen möchte, weil Football einfach mehr Systemsport ist, aber trotzdem kann man das auch da so ein bisschen angleichen und das sehe ich halt nicht wirklich und enttäuscht mich ein bisschen. Von daher, ja, so ein bisschen ist der Hype vielleicht verflogen, aber er ist halt nicht weg und ich habe schon noch Hoffnung, dass das mit einer nächsten halbwegs guten Offseason sich auch wieder besser darstellt und auch dann die Entwicklung zu sehen ist und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Siege und auch ein bisschen bessere Spiele zu da kommen. Ja.
Ich habe letzte Woche, glaube ich, eine Diskussion angestoßen, wo die anderen beiden hier nicht ganz so einverstanden waren. Und da würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Und zwar habe ich gesagt, naja, die AFC East ist eine ziemlich crappy Division. Ich behaupte sogar, es ist die schlechteste Division in der NFL. Es gibt mit Sicherheit ein oder zwei Divisions, bei denen man noch streiten kann, ob sie da auch nicht noch mit reinfallen. Aber wie siehst du das? Ist die AFC im Moment relativ am Boden?
Nö, sehe ich nicht. Also am Boden ist sie nicht. Die schlechteste Division ist immer noch die NFC East. Für mich. Bei weitem, auch wenn die Cowboys gut sind, aber alle die anderen sind ja auch alles nur Bodensatz oder Mittelmaß. Ja, es ist natürlich nicht gut, klar, aber ich sag mal so, du hast halt zwei gute Teams mit den Bills und den Patriots, und die Bills sind noch gut, also gut, die sind halt nicht sehr gut oder herausragend wie letztes Jahr, aber sie sind halt gut, die Patriots sind leider Gottes auch gut, oder vielleicht sogar sehr gut, ja, die Dolphins, also ihr performt megamäßig tiefer, als viele das wahrscheinlich gedacht haben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ehrlich, und das ist heute so jetzt vielleicht fies, da kann ich mal einen zurückgeben, ich habe nicht so viel von euch gehalten, also vom Team nicht gehalten und wundere mich ehrlich gesagt nicht, wo ihr jetzt steht, aber ja, wir sind halt scheiße, so, die Jets sind halt kacke, und in der Vergangenheit war es so, aber ich glaube, die AFC ist relativ ausgeglichen und ist jetzt auch nicht bei weitem nicht die schlechteste Division der Liga.
Okay, dann wäre meine letzte wirklich offizielle Frage zu den Jets wäre, die stelle ich auch sehr gerne. Wenn du jetzt heute einen Spieler quasi als Franchise-Player taggen müsstest, aber ohne jetzt den Franchise-Tag zu bezahlen, also welchen Spieler würdest du am ehesten sagen, das ist der Spieler, um den wir Stand heute die Franchise aufbauen möchten, den ich auf keinen Fall abgeben möchte? Okay, so viele?
Ja, genau. Das ist genau das ist der Punkt. Ja, gut, ich muss mich für einen entscheiden. Das ist halt, schwer zu sagen. Also, wenn man sagt, Franchise rum aufbauen, da das eine offense-getriebene Liga ist, werde ich Elijah Moore sagen.
Okay, kannst du das auch noch kurz begründen?
Naja, ist halt ein mega Spieler. Also, ich glaube, Elijah Moore wird in den nächsten Jahren Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Wide Receiver werden.
Okay, da Rico mit Sicherheit gleich nochmal nachfragen wird, wenn er seine Fragen stellt, wie das mit den, warum du von uns als Franchise so wenig gehalten hast, weil die Frage würde ich sonst noch hinten anschieben, aber das kann Rico gleich machen. Darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen, Marvin?
Klar,
raus. Du wirkst ja eigentlich sehr sympathisch und gerade warum die Jets? Warum zur Hölle dann die Jets?
Ja.
Wo Mark Schanz ist der beste Quarterback der letzten Jahrzehnte war.
Wenn ich dir jetzt sage, ich bin auch HSV-Fan, erklärt sich das von alleine.
Das macht betroffen.
Also das ist einfach, ich mag anscheinend Misery und Leiden und keine Ahnung, Selbstgeißelung, ich weiß es nicht. Am Ende hat man sich das ja ausgesucht. Schuld ist am Ende der Revis, den fand ich mega gut. Ich bin immer Defensive Back affin gewesen. Und dann gab es halt die Saison mit Brett Favre, wo wir halt echt eigentlich auf Super Bowl Niveau waren, wenn sich Favre nicht verletzt hätte. Dann kam Rex Ryan, der natürlich geil war, so als Typ mit dem Bravado und mit den Sanchez-Jahren. Und dann habe ich mir immer geschworen, sobald ich ein Spiel in den USA live sehe, werde ich beim Team immer bleiben. Das habe ich dann 2011 in der Opening-Saison des neuen Stadions gesehen. Und gut, dass es danach komplett bergab geht, das kann ja keiner ahnen. Aber ich habe mir den Satz, ich habe mir das geschworen, also ziehe ich das auch gnadenlos durch.
Okay. Dann darf Rico jetzt nochmal seine Frage abfeuern, weil sonst bestreite ich hier nachher die ganze Fragen-Session alleine.
Ist vollkommen okay. Ich habe zwischendurch geschaut, ob es irgendwas Neues von unseren Covid-Patienten gibt. Und ich habe was Tolles anderes gefunden. Das muss ich jetzt einfach reinwerfen. Die Panthers haben sich schon mal haben ein Bild gepostet, dass sie ja jetzt in Deutschland tätig sind, und das, die Überschrift des Bildes ist Got the Game Day Gear Ready. Und die Person ist ein Mann. Also man sieht es nicht, ich vermute, dass es ein Mann ist, trägt ein kariertes Hemd in Panthers-Farben und eine graue Lederhose mit dem Panthers-Logo auf diesem Brustding. Weltklasse Panthers, ihr habt Deutschland verstanden. Und Twitter ist natürlich dementsprechend schon mit den Belgien-Flaggen unterwegs für Deutschland. Marketing on fleek bei den Carolina Panthers. Ja, bevor ich irgendwelche Fragen stelle, ich würde erstmal Marvin den Vortritt lassen, dass er uns ein paar Fragen stellen kann, wenn er denn möchte.
Ja, immer. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie die Situation, also ich meine, ihr habt das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber was haltet ihr denn bis jetzt von Tour? Ich meine, jetzt ist jetzt die Mitte der zweiten Saison. Es war letztes Jahr ja schon ein super Diskussionsthema bei euch, wahrscheinlich von beiden Seiten.
Wessen Meinung möchtest du hören, ist die Frage.
Wie viele Stunden hast du Zeit? Das ist die nächste Frage.
Ja, also im Moment habe ich noch 2 Stunden Zeit, dann muss es Bett sein. Aber okay. Ich würde gerne beide Versionen in kurz oder beide Meinungen, weil mich ist das sehr. Also
wir beim zwei? Ich glaube, wir haben 3 oder so.
Oh, so.
Okay, also. Tobi, du kriegst jetzt 2 Minuten. Micho, du kriegst auch maximal 2 Minuten. Wartet mal kurz. Ich stelle mir einen Timer, weil das geht sonst nämlich nicht, weil ich kenne euch beiden. Tobi, deine 2 Minuten laufen ab jetzt.
2 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob Tua durch das, was er von den Dolphins so als Supporting Cast vorgesetzt wird, limitiert wird. Oder ob ihm das, was ihm da vorgesetzt wird, in seiner Spielweise so sehr entgegenkommt, dass er gut aussieht. Also ich würde Tua gerne mit einer besseren O-Line sehen, gerne mit dem System, was die Dolphins offensiv eigentlich spielen wollten, um da eine abschließende Meinung zuzuhaben. Momentan, er macht keine Fehler. Das Spielsystem, was die Dolphins spielen müssen, in Anführungszeichen, aufgrund der schlechten O-Line, kommt ihm aber auch in seinem Skillset entgegen. Und die Frage ist ja jetzt, warum spielen wir relativ viel kurz oder warum werfen wir relativ viele kurze Pässe? Kann Tua auch im längeren Spiel, also dass er nicht so einen Powerarm hat, das ist allen klar, aber kann der auch im längeren Spiel gut und erfolgreich sein? Das ist so die Frage. Momentan bin ich noch der Meinung, er kann es nicht zeigen, weil es die Gegebenheiten einfach nicht hergeben. Der junge Mann muss einen schnellen Release haben, schon allein, weil ihm nach spätestens 2 Sekunden der erste Verteidiger im Gesicht hängt. Von daher bin ich da noch etwas unschlüssig und würde ihm auf jeden Fall aufgrund der Leistung, die er jetzt so in den letzten Wochen gezeigt hat, noch mindestens eine Saison mit einem besseren Supporting Cast wünschen, um da eine abschließende Meinung zuzuhaben. Also ich bin jetzt nicht der absolute Tour-Enthusiast. Er hat noch 10 Sekunden. Ich bin nicht der absolute Tour-Enthusiast, aber ich denke auch, dass er gezeigt hat, dass er ein vernünftiger Quarterback ist, dass er kein Elite-Quarterback ist, denke ich mal, ist uns allen klar.
Wow. Gut. Wunderbar.
Das waren 2 Minuten.
Das waren 2 Minuten. Ich bin ob der Meinung so ein bisschen überrascht, dass sie doch so differenziert ist. Micho, deine 2 Minuten starten ab jetzt.
Ich hoffe, ich brauche keine 2 Minuten. Tobi ist nah dran. Also er hat wirklich, ich kann fast alles so unterschreiben. Die Frage ist, also Tua hat eine schlechte O-Line. Tua hat seine Schwächen, die er auch schon im College gezeigt hat. Das ist das Problem. Tua hat seine Stärken, auch die hat er im College schon gezeigt. Er ist sehr präzise im Kurzpassspiel, er ist sehr präzise in diesem Rhythmus. Die Frage ist einfach, ob das in der heutigen NFL reicht. Meiner Meinung nach reicht es in der heutigen NFL nicht, nur im Kurzpassspiel akkurat sein zu können und dann mit einfachen Reads und RPOs arbeiten zu können. Deswegen will ich ja unbedingt sehen, ob Tua es halt eben auch in einem tiefen Passspiel kann. Das ist mir teilweise wichtiger als Sieg, um da zu wissen, ob es weitergeht. Ich habe es lange Zeit aufs Playcalling und auch auf die O-Line geschoben, ähnlich wie Tobi. Ich sag aber mittlerweile, ich glaube es einfach irgendwo nicht mehr. Und ich habe sehr starke Zweifel, dass Tua ein Franchise-Quarterback wird. Ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Tua aber nicht der Quarterback ist, auf den die ganze Fanbase seit Ewigkeiten hofft. Das war's.
Wow. Also ich dachte, okay, jetzt kommen wir mal in eine Diskussion. Da finde ich jetzt keine Worte mehr für, was hier gerade abgegangen ist. Ja, meine Meinung zu Tour ist halt, also eigentlich halt, irgendwo.
Du hättest uns nicht nach Flows fragen dürfen. Das wäre das
Schöne. Ja, das wäre wahrscheinlich stimmt.
Die haben sie, das wäre die nächste gewesen.
Ja, dann, da spielen wir dann gleich das gleiche Spielchen.
Ich höre schon mal die Fackeln.
Richtig. Zu Tour, ja. Es ist halt wirklich die Frage, kann er diese tiefen Bälle werfen? Und ich ziehe ganz gerne immer den Drew Brees-Vergleich. Weil Drew Brees auch eigentlich die ähnlichen Anlagen hatte, und das war auch immer der Vergleich Pre-Draft, Tour, Drew Brees. Das Einzige, was Tour zu Drew Brees noch fehlt, neben dem schnellen Release und so weiter und so fort, sind halt die Big Plays. Und da muss Tour sich einfach gewaltig steigern. Wenn er da keinen Fortschritt macht, dann wird er auf lange Sicht ein solider irgendwo zwischen 15 und 20 wahrscheinlich NFL-Quarterback sein, aber kein Quarterback, der die Franchise trägt. So, und das ist dann halt einfach zu wenig. Also für das, was die Dolphins sich eigentlich erhofft haben. Das ist genau das, was die beiden schon gesagt haben. Das ist die Situation um Tour. Ich denke, sie ist tatsächlich recht gut jetzt getroffen. Du würdest jetzt gerne noch wissen, wie wir Brian Flores bewerten.
Ja, weil mich hat das, also ich sag mal so, ich habe ja gesagt, ich habe von den Dolphins nicht viel gehalten, aber das war mehr so ein Gefühl, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich kann es nicht ganz beschreiben, ich habe mir gedacht, Tour war jetzt wirklich nicht so gut, denn mit Ryan Fitzpatrick, dem hin und her und Benchen und ja und nein. Ich habe dann irgendwie letztes Jahr habe ich die Draft-Class ein bisschen, also ziemlich schlecht gesehen. Das wäre dann die dritte Frage wird die dritte Frage sein und habe irgendwie nicht gesehen, wo da jetzt noch was herkommen soll, weil ich schon gedacht habe, die letztes Jahr wirklich überperformt habe und Flores eigentlich einen richtig guten Coaching-Job gemacht habe. Deswegen wundert mich eigentlich, dass ich bestätigt wurde in meinem Gefühl oder meiner Aussage. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie ihr Flores jetzt seht, weil irgendwie fand ich den letztes Jahr ziemlich gut eigentlich. Oder es war halt nur Glück und die Spieler haben gut gespielt und er hat da nichts mit zu tun gehabt, aber so sah es halt für mich von außen betrachtet nicht aus.
Okay, da ich weiß, dass die Situation etwas komplexer ist, gebe ich Tobi und Micho jeweils 2,5 Minuten.
Ich will nicht anfangen.
Micho, diesmal, da Tobi beim Tore angefangen ist, darfst du jetzt bei Flores anfangen. Ich gebe dir 2,5 Minuten. Ich hoffe, das ist okay.
Also wirklich in absoluter Tiefe werden wir es ja nicht erörtern können. Grundsätzlich habe ich Flores am Anfang misstraut, habe dann aber gesagt von wegen, okay, er hat seinen Job zum Teil gemacht. Ich muss allerdings sagen, dass er letztendlich das Team auf Dauer nicht wirklich weitergebracht hat. Gerade offensiv nicht. Wir haben jetzt hier den dritten OC, oder wenn man das ja eine Doppel-OC-Lösung ist, rein theoretisch den vierten OC, seit Flores da ist. Trotzdem ist die Offense von Mal zu Mal schlechter geworden. Man hat ihm sehr stark das erste Jahr angerechnet, wo sehr überraschende Plays und so weiter gecallt wurden. Allerdings, wenn ich sehe, wie es weiterging, würde ich doch klar sagen, dass das auf Chad O'Shea's Konto ging und halt eben nicht auf Brian Flores Konto. Er bringt die Offense nicht weiter. Er hat, und das wäre die Frage, die ich nachher auch an dich stellen muss, Marvin, er hat eigentlich jetzt ein Team an die Seite gestellt bekommen mit seinem Wunsch-Quarterback. Ich glaube, das war auch klar zu erkennen, wenn man sich die Entwicklung der Franchise komplett ansieht. Er hat ein Team zusammengestellt bekommen, mit dem er eigentlich in der Lage sein müsste, deutlich mehr zu erreichen. Stattdessen sehe ich, und da werden jetzt wirklich die Fackeln rausgeholt, sehe ich uns vom Ceiling her, also vom Potenzial her, von der Offense, hinter dem letzten Jahr mit Adam Gase zurück. Da waren wir vielleicht vom Floor her nicht mehr ganz so, beziehungsweise auch da hatten wir einen relativ hohen Floor, aber da hatten wir immer noch, hatte ich das Gefühl, ein höheres Potenzial vom Coaching her. Ja, auch wenn Adam Gase absolut Mist gecallt hat. Hier habe ich das Gefühl gehabt, mit ein paar Anpassungen bei Gase hätte es irgendwo noch trotzdem weiter nach vorne gehen können. Hier habe ich das Gefühl, nee, mit dem Coaching-Staff, mit Brian Flores an der Spitze, und das muss ich dann einfach ihm die Verantwortung geben, habe ich das Gefühl, werden wir auch nicht viel weiter kommen. Und er ist maßgeblich mit für die Teamzusammenstellung verantwortlich, dann auch für eine schlechte O-Line, teilweise für einige Busts, denn das macht kein General Manager ohne Rücksprache mit dem Coach. Und auch da muss ich ihm die Verantwortung mitzusprechen. Und da haben wir zum Teil ganz schön in die Scheiße gegriffen. Positiv sehe ich allerdings, wie er die Defense managt. Ja, da sieht man, bei wem er in die Lehre gegangen ist. Ich bin aber der Meinung, dass die 3 Jahre, dass es sich weiterbringt, wenn wir weiter am Brian Flores festhalten. So, das war's schon.
Ja, das war fast genau 2:30. Tobi.
Ja, bitte.
Deine 2,5 Minuten laufen ab jetzt.
Zu Brian Flores. Also, ja. Ich sehe das relativ anders. Er hat mit einer Mannschaft, die sehr schlecht war im ersten Jahr, 5 Siege geholt. Seine große Stärke, und das sehe ich innerhalb der Saison immer sehr stark, ist die Mannschaftsführung. Das heißt, dass er in der Lage ist, das Team A zu motivieren und B da auch immer die richtigen Ansprachen findet. Man nimmt den Jungs oder man nimmt den Spielern ab, dass das auch wirklich eine Mannschaft ist. Das sind keine Einzelkämpfer, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern ich habe bei den Dolphins unter Flores den Eindruck, dass es sich da auch wirklich um eine Mannschaft handelt und dass Flores gerade defensiv auch einen Plan hat. Was man ihm natürlich ankreiden muss, ist die Tatsache, dass er sich offensiv sehr schnell umentscheidet und wir jetzt das dritte verschiedene offensive System fahren momentan, wobei ich mir da die Frage stelle, wie viel Anteil daran hat Flores alleine und wo verlässt er sich da vielleicht auf andere, um das Ganze so einschätzen zu können. Von daher, ich bin auf keinen Fall dafür, dass man nach der Saison mit Flores aufhört, weil er Coaching Skills hat, die man vielleicht nicht unbedingt bei jedem anderen findet. Also er hat so dieses Charisma und diese Ausstrahlung, die du als Coach auch brauchst und die auch dazu führen kann, dass er eine Mannschaft formen kann. Natürlich muss er zeigen, dass er die Offense in den Griff bekommt. Ansonsten ist es das dann auch gewesen. Aber ich traue es ihm auch zu. Und ich halte ihn durchaus für einen guten Coach.
Wunderbar. Schön, dass ihr euch so beide an die 2:30 haltet. Ja, meine Two Cents zu Brian Flores sind halt irgendwo in der Mitte. Ich hatte in der Dolphins-Gruppe, witzig, dass das jetzt alles so ineinander greift, auch Fragen gestellt. Eine war, ob Brian Flores nächstes Jahr noch Head Coach ist. Das war eine überwältigende Mehrheit. Also ich glaube, es waren irgendwie 2 oder 3 oder 4%, die da Nein gesagt haben. Und aber es witzigerweise haben irgendwie 2/3 gesagt, dass wir einen neuen OC brauchen. Und da ist für mich wirklich der Casus Knactus, weil es ist jetzt wirklich, das wäre der 4. OC oder 5. beziehungsweise die 4. Neuausrichtung in der Offense in 4 Jahren. Und das ist die 4. Chance, die Brian Flores da bekommt, die 4. Er hat sich in den 2 Jahren ein gewisses Resümee aufgebaut. Er war 2-mal in der Diskussion, zumindest in den Diskussionen um Coach of the Year, und hat ja ärgerlicherweise die Playoffs verpasst letztes Jahr, was abstrus war, mit einem Team mehr und dann trotzdem 10 Siege und so weiter und so fort. So, aber gerade dieses Offense-Ding ist einfach, ich weiß nicht, ob er es lösen kann. Und ich bin da wirklich einfach auch, wo ich sage so, nein. Weil, also, was soll passieren? Wir haben Chad O'Shea angeblich gefeuert, weil die Offense zu komplex war. So, und dann, die letzten beiden Jahre waren in der Offense halt nicht so geil. Und na klar, mit der O-Line und so weiter und so fort. Das kommt alles auch dazu. Aber die Evaluierung muss ja einfach gemacht werden. Das heißt, das Scouting, das ist dann wieder eher Chris Greer, klar. Aber also, nee. Also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Kandidaten jetzt, den ich da bei als OC noch mal sehen würde. Ich weiß nicht, ob Brian Flores es hinbekommt. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass wir Tour komplett verheizen dadurch. Und das muss Brian Flores sich dann halt auch ankreiden. Und dann haben wir wieder, stehen wir wieder mehr oder weniger am Neuanfang. Also es steht bei den Dolphins ganz, ganz viel auf Messerschneide aktuell. Und ich sehe Brian Flores durchaus kritisch. Und man muss jetzt einfach wirklich, wenn ich jetzt in der Offense noch mal irgendwie ein paar Sparks sehe, dann gebe ich ihm vielleicht noch mal ein bisschen die Edge, aber ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und das war jetzt so ein kleiner Ausflug in die aktuelle Situation rund um Brian Flores, wobei man sagen muss, wenn ich die Facebook-Gruppe jetzt mal als Dolphins-Community nehme in Deutschland, dann steht der Bärenanteil deutlich hinter Brian Flores und sagt, nee, der bleibt noch mindestens das vierte Jahr. Ich hoffe, dass... Ich
muss dazu auch sagen, dass du die Frage ein bisschen irreführend gestellt hast.
Ne? Ja, stimmt, das muss ich auch sagen. Ich hätte... ich habe ja gefragt, ob Brian Flores noch Trainer ist nächstes Jahr. Das impliziert natürlich, ob die Dolphins Brian Flores feuern. Und die Frage wäre, hätte eher lauten sollen, ob die Personen, die abgestimmt haben, sagen, dass er noch Trainer sein sollte. Das ist, glaube ich, die Kritik, die mich an meiner Frage hat. Ich kann die Frage gerne noch mal in der Community stellen. So.
Ich würde zum Beispiel, obwohl ich Brian Flores ja stark kritisiere, trotzdem sagen, ich glaube, dass er nächste Saison noch Trainer ist. Punkt.
Ja, gut. Ja, aber gut, das sind jetzt so die Argumente ich sag mal, mehr oder weniger Schnelldurchlauf, Marvin. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei euch relativ schnell genau eine ähnliche Diskussion auch entstehen könnte. Wobei man sagen muss, dass die Defense unter Brian Flores im ersten Jahr in der zweiten Saisonhälfte schon mal deutlich besser geklickt hat, sag ich mal, als das unter Salah jetzt bei den Jets vermutlich der Fall ist, wenn ich das so von außen mal so ein bisschen betrachten sollte, beziehungsweise so einschätzen würde.
Ja, viel schlechter kann eine Defense auch nicht sein.
Und das ist tatsächlich, wo ich habe ja schon, ich habe so ein bisschen, ich hatte eine Frage über Leadblogger, kam rein, so okay, wer sind die Headcoaches, die so ein bisschen auf dem Hotseat sitzen? Und ich habe da bei den Kandidaten, die jetzt noch nicht so offensichtlich sind, waren tatsächlich Brian Flores und Robert Saleh beide so ein bisschen für mich die Paradebeispiele, die halt Brian Flores ist im dritten Jahr des Rebuilds, da erwartet man schon mal ein bisschen mehr. Und Robert Saleh bekommt halt den Teil, für den er eigentlich bekannt ist, nicht in den Griff. Wie schnell kann ihm das halt zum Verhängnis werden? Das war so ein bisschen die Frage dahinter. Aber ich hoffe, dass deine Frage zumindest beantwortet ist, wie wir Brian Flores sehen.
Sehr interessant auf jeden Fall, sehr interessant. Echt gut,
vielen Dank. Ja. Ist wilde Diskussion auf jeden Fall, die da entstehen, beziehungsweise die man da auch führen kann und auch sollte auf Fanbasis und dann das Ganze auch nüchtern betrachten. Gibt es noch eine weitere Frage, die du hast?
Mich würde noch mal interessieren, wie ihr die Rookie-Class und Tua noch sieht, also mit Austin Jackson und, wie heißt er noch, Igbinoghene oder so.
Ja, oh, das war gut, nur Igbinoghene. Ja, ich würde sagen, ich hab während der Draftnacht gesagt, Leute, nehmt die zwei First-Round-Picks, tradet hoch, tradet mit den 49ers, springt vor die Buccaneers und holt euch Tristan Wirfs. Das war meine Rede. Heutzutage würde wohl jeder nur Igbinoghene und Austin Jackson gegen Tristan Wirfs traden. Außer die Tristan Wirfs halt haben. Die Draft-Klasse ist, was das oben angeht, halt einfach, nicht so gut. Und das ist halt so ein bisschen schade. Bei Tour muss man jetzt noch mal ein bisschen gucken. Aber klar, Noah Igbinoghene und Austin Jackson. Da haben die Dolphins halt auf das Potenzial der Spieler gewettet. Die Wetten hat man beide verloren. Stand heute, beziehungsweise vielleicht kann man Austin Jackson noch auf Guard geben. Das sah nicht so schlecht aus, wie ich es selbst erwartet hätte. Aber klar, also es ist jetzt kein Tackle für die Zukunft, vielleicht ein Guard für die Zukunft, das muss man jetzt nochmal abwarten. Aber klar, die Dolphins sind erst dieses Jahr angefangen, gute Spieler zu draften. Und das ist ihnen in dem Jahr 2020 zum Verhängnis geworden. Ich weiß, dass Micho das auch sehr, sehr kritisch sieht. Tobi, wie würdest du die Draftklasse 2020 bewerten?
Ich würde in die Bewertung nicht nur die drei Erstrunden-Picks mit reinlegen, weil den Value, den die Dolphins aus der Draftklasse geholt haben, nicht unbedingt dadurch deutlich wird, dass man halt in der dass man in der ersten Runde diese zwei Wetten eingegangen ist, sondern in dem, was man sonst noch so aus dem Jahr rausgeholt hat, weil gerade wenn man sieht, Robert Hunt ist unser bester O-Liner, Brandon Jones ist ein verdammt starker Safety geworden, und Raekwon Davis ist unser bester Defensive Tackle, den wir momentan haben, plus dann noch in der sechsten Runde unseren Long Snapper. Also sie ist nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird. Und das Ganze auf Austin Jackson und Noah Igbinoghene zu verkürzen, das ist mir zu kurz, weil wir halt eben in Runde 2 und 3 mit Hunt, Davis und Jones da halt auch wirklich auch sehr guten Value momentan auch für die Franchise rausgeholt haben. Also natürlich ist nicht gut, natürlich hätte es besser sein können, aber wenn wir in der Lage wären, jeden Draftpick zu treffen, dann wären wir nicht da, wo wir stehen, sondern dann hätten wir den Super Bowl auf Jahre gesichert wahrscheinlich.
Ja gut, das mag wohl sein. Michael, möchtest du auch noch Sachen zur 2020er Klasse sagen?
Ja, also ich kann das auf der einen Seite unterschreiben, was Tobi sagt. Wenn man die erste Runde ausklammert, war der Draft gar nicht so schlecht.
Ich habe nicht gesagt, du sollst die erste Runde ausklammern. Ich habe gesagt, du sollst auch die nächsten Runden mit einbeziehen.
Aber selbst dann muss ich halt sehen, also ich klammer jetzt mal die erste Runde raus und sage, dann war der Draft nicht schlecht. Beziehe ich die erste Runde mit ein, muss man Folgendes sagen. Wir haben für die erste Runde, auch um die drei Draftpicks zu haben, eine ganze Menge an Kapital ausgegeben. Wir haben Spieler abgegeben. Wir haben quasi alles runtergebrochen, deswegen dann ja auch der Vorwurf des Tankings bzw. des Betrugs kam. Und das, was wir dann letztendlich daraus gemacht haben, gerade aus der ersten Runde, gerade das, wo wir so viel Kapital aufgegeben haben, ist dementsprechend enttäuschend, dass ich sage, nein, die Draftklasse ist nicht gut, trotz der guten späteren Runden.
Okay. Ja, ich denke, das beantwortet die Meinung zur Draftklasse zumindest in der Zeit, die wir jetzt dafür haben, ganz gut. Marvin. Löcher uns weiter mit dem, wie du uns voneinander separieren möchtest.
Stell nur eine Frage, weil du nicht so ganz genau hast. Wer ist jetzt eigentlich euer Offensive Coordinator mit euren Co-Offensive Coordinator? Wer callt die Plays? Wer hat das Sagen? Machen die das beide echt so im Tête-à-Tête und gemütlichen Kaffee zu trinken zusammensitzen? Ich verstehe immer nicht so dieses Konzept von Co-Offensive
Coordinator. Das ist irgendwo im Hintergrund Adam Gaze und gibt das per Handy durch.
Ja, genau. Also wer hat da, who is in charge?
Tobi, los.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt einen der beiden wählen müsste, dann würde ich sagen, dass George Gotsi da mehr zu sagen hat als Eric Stutz will. Aber das auch nur von außen betrachtet und als reine Wette auf irgendeinen. Also so ganz raus ist das ja, hat man das ja nicht, wer da jetzt was macht und was dann der Quarterbacks Coach von Tua, der Fry, der da auch noch mit zu tun hat, was der dann mit den Plays noch zu tun hat. Also man muss das, das System oder das, was man da jetzt eingeführt hat, als nicht gelungen bezeichnen. Das muss man schon sagen. Und sie sind beide an sich gute Special Coaches in dem Bereich, in den sie vorher hatten. Aber dass jetzt einer von beiden sich hervorgetan hätte als guter OC, das ist nur leider nicht der Fall. Von daher beschränken sie sich gegenseitig so ein bisschen.
Es war am Anfang so, dass Fry die Plays zu Tua durchgegeben hat, also der Quarterbacks-Coach, das hat man aber auch geändert. Es macht tatsächlich Gotzi, gibt die Plays durch und vorher spielen sie eine Runde Ringe, Range, Rose. Ja, also es ist nicht ganz raus, aber es ist, wenn man die Interviews der gegnerischen Headcoaches so mitbekommt, dann ist es George Gotzi, der da wohl eher den Hut auf hat. Ja. Ist wirklich alles klar?
Ja, ich habe mich immer interessiert. Ich habe immer nicht gewusst, wie das so läuft, weil ich mich dieses Konzept von zwei gleichwertigen, keine Ahnung, ich verstehe dieses Konzept nicht. Wenn das bei mir am Team geht, würde ich sagen, vielen Dank, lass den Scheiß sofort. Das verstehe ich halt nicht, weil was soll das da jetzt rauskommen? Also man ist ja immer mal unterschiedlicher Meinung und dann, wer setzt sich dann durch, ne, wenn beide gleichberechtigt sind? Also
das ja, dann gibt's ein Timeout. Nicht.
Ja, genau. Oder manchmal spielt das Schnick, Schnack, Schnuck oder so, keine Ahnung. Alter. Das ist halt irgendwie, was soll das? Also man muss halt dann schon einen in eine Verantwortung bringen, der hat den Hut auf und dann muss er halt entscheiden, und wenn er halt gut ist, ist er super und wenn nicht, dann halt fliegt er halt wieder raus. Also das ist so, naja. Gut, ja. Aber. Vielen Dank für die Erklärung.
Sehr, sehr gerne. Es gab in der Zwischenzeit eine News, die ich gerade reinbringen will.
Ja.
Und zwar haben die Dolphins einen neuen Spieler gesigned. Und zwar den 2020er First-Round-Pick. Ja, einen weiteren Cornerback. Und zwar Damon Arnett, der bei den Raiders wegen Off-Field-Issues, Incidents, whatever, rausgeflogen ist. Jetzt haben die Dolphins haben das ja schon mal versucht mit einem First-Round-Pick. Das war ja damals der Tackle der Titans, der oberkörperfrei auf einem Auto danach getanzt hat in Miami, der danach relativ schnell wieder raus war. Ja, Damon Arnett, ich bin gespannt, ob die Dolphins oder ob Brian Flores oder wer auch immer ihn hinbekommt oder eben nicht. Da, aber ja, jetzt haben wir zumindest Damon Arnett und Noah Igbinoghene, 22er First Round Cornerback, die, ja, ich sag mal so, schon bessere Tage gesehen haben, weil sie mal im College gespielt haben. Ja, also da bin ich gespannt, was es damit auf sich hat. Ob, wenn man Arnett hinbekommt, dann kann das vielleicht sogar was werden, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Sagen wir es mal so. Gut, die Breaking News wollte ich jetzt noch mit reinbringen. Ich wollte dich jetzt auch nicht in deinen Fragen beschneiden, Marvin. Wenn du da noch eine Frage hast, dann lass sie los. Ja,
nee,
dann,
ich habe meine raus. Fragen gestellt.
Gibt's ja nicht. Und ja, die Jets. Ich habe noch eine Frage, und zwar gut, Zach Wilson. Ich war sowieso, also ich habe mich, ich will nicht sagen gefreut, als die Jets ihn gedraftet haben, aber es war so ein bisschen, Leute, also das war für mich kein First-Round-Quarterback, auch wenn es für viele ein First-Round-Quarterback war, für mich war, ja, nee, dafür, nee, einfach nein. Und die Sache ist mit dem Herrn LaFleur, der hat ja auch viele Vorschuss-Lorbeeren bekommen, zum Teil aufgrund seines Bruders, aber na klar, weil er auch schon gute Arbeit geleistet hat in der NFL. Er wurde ja auch schon so ein bisschen skeptisch gesehen bei dem einen oder anderen Jets-Fan, was ich so auf Twitter mitbekommen habe oder was man dann auch gelesen hat. Gehen wir mal ein bisschen weg von Robert Saleh. Wir haben vorhin schon ein bisschen über LaFleur gesprochen. Wie siehst du ihn? Und glaubst du, dass er sich ein zweites Jahr verdient hat als Offensive Coordinator?
Ja, es sei dir verziehen, dass du ja nicht so jetzt im aktuellen Bereich dabei bist, weil du ja kein Jets-Fan bist. Aber ja, LaFleur ist lights out in den letzten 5 Wochen. der Typ ist Call Plays oder Call Spiele. Also er hat, seitdem er nach oben gewandert wurde oder geschickt wurde oder wie auch immer er nach in die Booth gekommen ist, das war ein Glücksfall. Seitdem called er Plays, also vom Allerfeinsten. Und das ist jetzt nicht nur als Jets-Fan, wenn sich wirklich oder mal Jets die Jets wieder angucken würden. Ich weiß, was zum Teil eine Qual ist, aber die Plays, die gecallt werden, sind schon richtig, richtig gut. Gerade auch das Spiel gegen Houston, wo Wilson das erste Mal wieder da war, wie er einfach Plays gecallt hat, wo Wilson einfach keine Entscheidung treffen musste, sondern einfach ausführen musste, um ihm zu helfen und zu schützen, die Playmaker mit ins Spiel bringen, Elijah Moore, Berrios, also die, er wird immer besser und besser, klar, jetzt gegen Saints war offensiv leider ein bisschen rückschrittig, liegt aber auch viel an der Ausführung und am nicht vorhandenen Spielermaterial, weil uns auch in der Offense jetzt leider einige Verletzungen ja ereilt haben. Von daher, LaFleur ist im Moment für mich unantastbar, zumindest in den letzten 5 Wochen. Ja, am Anfang war das ein bisschen dürftig, aber ich glaube einfach, dass es wirklich auch daran lag, dass er das Spielfeld nicht so gut gesehen hat von unten und manche brauchen das einfach, dass man das von oben sieht. Und ich finde das auch total legitim. Deswegen hat man ja auch noch John Beck geholt, den persönlichen Quarterbacks-Coach von Wilson, den man jetzt ja offiziell als zusätzlichen Quarterbacks-Coach mit engagiert hat, um Wilson eine weitere Unterstützung unten an der Seitenlinie geben zu können. Und seitdem läuft das. Also LaFleur wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch dabei sein. Und wenn er so weitermacht, kann er in 2-3 Jahren Headcoach-Kandidat sein. Nur natürlich vorausgesetzt, das läuft so weiter. Man hat ja gesehen, wie schnell so ein Stern zerbrechen kann an Joe Brady. Auf jeden Fall ist das für uns im Moment ganz gut und ich bin auch froh, dass er am Anfang ein bisschen gestruggelt hat, weil so haben wir ihn nächstes Jahr auf jeden Fall noch. Dann haben wir Kontinuität schon zumindest schon mal. Von daher bin ich da in dem Bereich sehr zufrieden.
Cool. Ja, danke für die Antwort. Das war eigentlich auch das, was ich jetzt noch wissen wollte. Ja, darüber hinaus habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich weiß nicht, Micho, Tobi, habt ihr da noch was ihr unbedingt wissen wollt?
Ja, tatsächlich hätte ich da die eine Frage, die die ganze Zeit noch im Raum steht. Marvin hatte jetzt Zeit, sich darauf vorzubereiten. Du hast die Frage nicht gestellt, Rico. Deswegen wäre meine Frage, du hast vorhin gesagt, du hast von uns als Team nicht so viel erwartet wie viele andere. Warum? Wo hast du unsere Schwachstellen gesehen? Was hat dich an unserem Team jetzt rein sportlich, außer dass wir Rivalen sind, gestört?
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie hat mich das Team die haben nicht überzeugt. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Ich habe, ich sag mal so, mir war klar, dass Tour, oder das ist klar, das hört sich immer so arrogant an. Ich bin ja sehr auch kein Football-Gott, ist niemand. Aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich nicht gedacht, dass Tour jetzt den übergroßen Schritt macht. Und irgendwie weiß ich nicht, mir hat das ich habe ja schon gesagt, dieses Konzept mit den Co-Offensive Coordinator hat mich nicht wirklich überzeugt. Dann habt ihr natürlich, klar, ihr habt super ganz gute Offense-Spieler mit Parker und Gesicki, mega neidisch, weil wir gar keine Tight Ends haben. Aber wie gesagt, O-Line habe ich halt auch, wusste nicht, dass sie wirklich so schlecht ist, wie ihr sie jetzt erzählt habt, aber wirklich gut habe ich sie jetzt, hätte ich sie jetzt auch nicht gesehen. Von den Spielern, die ich da so kannte, von da habe ich schon gedacht, und die O-Line, das fällt uns stets mit einfach, zumindest, dass die halt gut zusammenspielen können, das kann man während der Saison ja immer ganz gut entwickeln, aber ich habe da jetzt nicht so die Hoffnung drauf gesetzt. Dann ist, glaube ich, die Linebacker ein großes Thema bei euch, klar, Defensive Back mit den beiden Corners plus, glaube ich, ganz einen ordentlichen Safeties, ein Rookie-Safety habt ihr auch noch, der, glaube ich, am Anfang ziemlich gut war, mit Holland, das war okay so, aber ich glaube, auch in der Defense hängt viel an den Linebackern. Also ich hatte, glaube ich, schon noch einige Schwachpunkte für mich zumindest, wo ich sage, okay, das sind ein paar zu viele, die man nicht über die ganze Saison kaschieren kann. Ich habe ja nicht gedacht, dass ihr mit 1-7 startet. Ne? Also so sollte das auch nicht rüberkommen. Aber ich habe euch halt nicht bei einem 10-Plus-Team 10-Win-Plus-Team gesehen, so rum. Also ich habe eher so Mittelmaß gedacht, so weiß ich nicht, wo sind wir jetzt bei 17 Spielen? Was ist man dann? 8-7-1, 9-8-7, irgendwie so. So um den Dreh, das war so eher meine Einschätzung. Von daher, so wie wo ihr jetzt steht, hätte ich halt auch gesehen, dass es dann 1-7 anfängt, war ja 1-7, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass das jetzt ein klares Playoff-Team ist.
Okay.
Ist das beantwortet, wie sie nicht.
Ja, es beantwortet ist, danke.
Okay. Ja, wunderbar. Cool. Ja, Tobi, gibt es noch News, die wir noch nicht behandelt haben jetzt, außer Damon Arnette jetzt, der gerade reingekommen ist?
Da du Damon Arnette angesprochen hast, man könnte eventuell noch erwähnen, dass Sheldon Redwine, das ist einer ein Safety aus dem Practice Squad, zur Sicherheit ins Roster hochgezogen wurde als Covid-Ersatz, falls es Javon Holland nicht schaffen sollte. Man kann jetzt natürlich spekulieren, dass die Franchise sich dafür wappnet, dass er es nicht schafft. Aber eine definitive Antwort können wir da nicht geben. Es ist nur ein erster Hinweis, dass es ganz schön knapp werden könnte.
Ja gut, es wäre auch frech, wenn sie sich nicht vorbereiten würden. Weil es ist ja einfach möglich, dass er nicht dabei ist.
Das ist richtig, ne?
Ja, wunderbar. Dann haben wir es diese Woche wieder geschafft. Dann sage ich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, Marvin, dass du dir die Zeit genommen hast und die Zeit genommen hast und hier wieder zu Gast warst. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. War wieder echt spaßig mit euch. Ihr seid gute Typen und viel gelacht. Also war richtig cool.
Danke, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Und es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, ihr kennt das, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal monetär und einmal non-monetär. Einmal über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino. Nur für den ganzen Monat. Momentan findet ihr da Content, und zwar einfach nur Ricos Game Day sozusagen. Ich schreibe bei jedem Drive, was so passiert, was mir auffällt. Ein paar Statistiken hau ich rein, die während der Übertragung mit reinkommen. Das könnt ihr da aktuell lesen. Momentan haben wir einfach nicht die Zeit, da wirklich viel mehr zu machen, leider. Aber gut, es ist so, und ihr könnt euch auch darauf vorbereiten. Aber wir danken jedem, der sich da zu berufen fühlt. Darüber hinaus könnt ihr uns natürlich überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns natürlich auch mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr. Und auf YouTube könnt ihr uns auch abonnieren und einen Daumen hoch geben. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.